Es gibt ja unterschiedliche Strategien, durch die Hitze zu kommen, sich zu schützen, einfach mal nicht rauszugehen. Das Beste ist wahrscheinlich, helle Kleidung zu tragen. Und letztens bin ich Sergi Lochthofen begegnet. Wunderbar hell wie die gleißende Sonne. Trug er weiß oder zumindest helle Kleidung. Das scheint die Strategie zu sein, um durch den Sommer zu kommen. Was gibt's noch für Strategien? Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Es ist auch mal eine große Freude, dass wir dieses Jahr einen Sommer haben. Sonst haben wir uns immer beklagt, dass es regnet, kalt ist. Letztes Jahr war ja nicht viel los damit. Wir werden mal dieses Jahr wieder einen Rekord kriegen und hinterher wieder alle traurig schauen, dass es schon wieder heißer geworden ist in dieser Welt, auch wenn es einige nicht glauben wollen. Damit sind wir fast in der Politik. Natürlich die helle Kleidung, das wussten die Leute schon vor 100 Jahren, schauen, was sie tolle Mode hatten. Wenn man die alten Filme sieht mit Ustinov, Agatha Christie auf dem Nil, da sehen Sie, was man tragen muss, wenn es heiß ist.
Also luftige Kleidung und hell. Haben Sie noch Strategien, um durchzukommen, was langsam bewegen oder was machen Sie, um fit zu bleiben?
Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Im Schatten sitzen, lesen natürlich. Ich bin ja jemand, der sich seine Zeit selber einteilen kann. Ich bin auch jemand, der nachts arbeiten kann. Das heißt also insofern kein Problem. Es hat den Nachteil natürlich, der Sommer lockt einen immer wieder raus. Da kann man nicht so ganz konzentriert etwas machen, schreiben oder sich beschäftigen mit irgendwelchen Dingen. Aber trotzdem, wir genießen es natürlich, hier im Norden endlich mal ein bisschen Licht zu haben. Das gehört ja auch mit dazu. Im Übrigen habe ich die Zeit vertrieben. Sie sind ja zu mir nicht durchgekommen. Ich habe inzwischen eine Fliege gefangen.
Ah, sehr schön.
Die sitzt jetzt im Glas, die muss ich nachher raussetzen. Weil man bringt auch Fliegen nicht sinnlos um.
Ah, verstehe. Ich habe einen Vorschlag. Wir benennen diese Sendung um. Espresso-Plausch klingt schön, aber wir nennen sie um in Donalds alte Wundertüte oder Donalds frische Wundertüte oder Donalds tägliche Wundertüte. Welchen Begriff würden Sie bevorzugen?
Ja, das ist wunderbar. Bei Donald denke ich immer an was ganz Liebes. Das ist der Donald Duck, der meine Kindheit mich auch neben den Diggy Ducks ja begleitet hat. Also das ist mir richtig traurig, dass der den gleichen Vornamen hat mit diesen Menschen. Ich glaube, wir müssen ja laufend Sondersendungen machen, weil du kannst ja gar nicht in 2, 3, 4 Minuten alles packen, was er an Dingen macht. Grundsätzlich, die Woche war eine grausame Woche, auch wenn Donald mit Russland und den ganzen Dingen eine Rolle spielt. Aber das sind nicht die ganz wesentlichen Dinge. Das ist auch Ablenkung, das ist auch viel Klamauk bei den ganzen Dingen. Das Wesentliche ist die Auseinandersetzung mit China, die Androhung noch von hunderten Milliarden neuen Zöllen. Das heißt also, man will wirklich die Verhältnisse in dieser Welt zum Wackeln bringen. Und das ist etwas, was gefährlich ist. Also das Donald Trump ist im Augenblick der gefährlichste Mann für uns alle. Also nicht ein Kim irgendwo in Pyongyang oder die Ayatollahs oder sowas. Donald ist der gefährliche Mann im Augenblick. Und sein Freund Bannon ist ja auch schon in Europa unterwegs, um uns hier den Rest noch zu geben.
Umso wichtiger scheint mir die vierte Macht im Staate zu sein, unabhängige Medien. Die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja nicht ohne Grund den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland so installiert, dass man ihn nicht über Steuern beeinflussen kann, dass die Politik wenig Einfluss nehmen kann, nach dem Vorbild der BBC finanziert, also eben durch Abgaben. Also das ist ja eigentlich ein gutes Modell, aber es gibt auch Menschen, die sagen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es nicht. Jetzt ist es hochrichterlich entschieden, es braucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Demokratie. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich finde es eine sehr gute Entscheidung des obersten deutschen Gerichts in der letzten Woche. Wir sehen ja, was in den Ländern passiert. Schon wieder sind wir bei Donald Trump da, wo es keine starken öffentlich-rechtlichen Sender gibt, die in ruhiger Tonlage ohne Alarm. Manchmal machen die das auch mit, da muss man sie auch kritisieren. Aber im Großen und Ganzen ganz sachlich mit ausreichend Magazinbeiträgen, auch investigativ. Wir sehen ja, sie kombinieren auch ihre Kräfte mit der Süddeutschen beispielsweise, der Norddeutsche. Also man tut sehr vieles dafür, dass der Mensch, der aufgeklärt ist und etwas wissen will, auch etwas erfährt. Und ich muss sagen, wir reden ja hier gerade im Osten, Thüringen. Ohne ARD und CDF wäre vieles, vieles anders gelaufen in den letzten Jahrzehnten vor dem Mauerfall. Also insofern haben wir einen besonderen Grund, dankbar zu sein. Insofern ärgert es mich immer, wenn so ein Import aus dem Westen wie in Sachsen-Anhalt, der zuständige Staatssekretär, dann unbedingt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schleifen will und das in die Diskussion bringt. Es ist Unsinn, es dient nur denjenigen, die an der Verdummung der Leute interessiert sind. Und daran Geld verdienen. Davon gibt es auch vieles, wissen Sie
ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben letzte Woche gar nicht irgendwie instinktiv oder wir wollten nicht über den NSU-Prozess, über den Ausgang des NSU-Prozesses gesprochen. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, die Wogen haben sich geglättet. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden nochmal. Unerträglich für die Opfer und über viele Beteiligten, dass Ralf Wohlleben freikommt und dass eine echte Aufklärung immer noch auf sich warten lässt, oder?
Ja, das ist das Gefährliche auch an der Demokratie, an dem Rechtsstaat, dass natürlich auch diejenigen, die ihm Übles wollen, auch davon geschützt werden. Und insofern ärgerlich, auch, sag ich mal, ich glaub, weiß immer nicht, ob die Richter da auch, sag ich mal, alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen, aber dass der Mann jetzt freikommt, das ist kein gutes Zeichen in dieser Situation nach diesem Mammutprozess. Es ist vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Mann ja keine kooperatives Verhalten hat. Das heißt, er hat nicht zur Aufklärung beigetragen. Dazu sagen, davon auszugehen, dass er jetzt zwei Drittel seiner Frist schon abgesessen hat in der U-Haft, das reicht, jetzt geht er raus. Das, glaube ich, ist eine sehr tolerante Auslegung. Wir müssen aufpassen, Toleranz ist gut, man sollte sie auch leben, aber man muss auch nicht den Eindruck von Dummheit erwecken. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da sehr formalrechtlich vorgegangen ist und nicht fantasievoll. Also an der Stelle hätte ich sicherlich bis zum letzten versucht, das noch ein bisschen anders zu machen. Denn tatsächlich, das Zeichen in die Szene hinein ist, wir haben das Ding durchgezogen, da sind ja mehrere dran beteiligt gewesen, vieles ist ja noch ungeklärt, gerade auch die Rolle der Dienste in dem Zusammenhang, auch die Tatsache, dass innerhalb der Dienste auch offensichtlich Rechtsradikale sind. Also das Ganze ist noch nicht aufgeklärt, ich hoffe ja nur, dass die Parlamentarier, ein Teil von ihnen, wenigstens noch an dem Thema dran bleibt, auch hier in Thüringen.
Nun könnte man sagen, das war in den 90ern schlimme Zeit, da ist das alles entstanden. Wenn man sich jetzt die Situation wieder anschaut, Sie haben Stephen Bannon angesprochen, die nationalistischen Bewegungen, Rechtsradikale in ganz Europa. Das könnte sich wiederholen und diese Saat, diese Brut ist auf jeden Fall noch da, oder?
Ja, ich bleibe da bei Marx. Das ist eine Farce. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht die Dimension, wie es schon einmal war. Aber trotzdem gibt es genug unvernünftige Menschen, die auf diese ganzen Geschichten reinfallen. Wenn der jetzt nach Europa gehen will und die Europawahl manipulieren will, allein diese Ankündigung ist ja schon toll, wenn die Nationalisten in den einzelnen europäischen Ländern das toll finden, zeigt ja auch ihr Verhältnis zu den Wählern und auch zur Demokratie. Aber der Mann hat Donald Trump geholfen, in das Amt zu kommen. Wir sehen, was er tut und er arbeitet sehr stark gegen Deutschland. Er will zum Beispiel die deutsche Autoindustrie vernichten im Prinzip. Und dieser Bannon kommt hierher und wird von den Storchs und Weidels und wie die alle heißen, bejubelt und vergöttert. Die hoffen ja tatsächlich mit ihm an die Macht zu kommen. Das zeigt einfach auch, dass die angeblich das Nationale im Auge habenden Bewegungen, wie zum Beispiel die AfD, im Gegenteil, gegen die Bevölkerung hier arbeiten, das heißt gegen die Arbeitsplätze, gegen den Wohlstand. Und da ist der Bannon natürlich der richtige Botschafter, der offensichtlich amerikanisches Geld mitbringt. Es ist ja nicht ganz leicht, Rechtsradikale hier in Deutschland zu finanzieren oder in der Schweiz. Es gibt ein paar Unternehmen, die das machen, das kann man googeln und feststellen, hallo, das sind ja zum Teil dicke, fette Häuser. Da muss man aufpassen, ob man mit denen, der, sagen wir, zu unkritisch ist. Aber insgesamt ist ja die Hoffnung der Rechten, dass im Prinzip über den Bannon eine Finanzierung und eine, sag ich mal, Geld reinfließen, Dollar reinfließen, um hier die Machtverhältnisse zu ändern. Und wer sich daran beteiligen möchte, der muss das wissen.
Herr Lochthofen, die Wahl in Bayern, die wird dann noch richtig spannend, wenn man sich jetzt die Proteste anschaut in München, die Umfragewerte der CSU, da ist überhaupt noch nichts klar, oder?
Na klar ist schon natürlich, dass die CSU nach wie vor stark bleibt, aber die absolute Mehrheit ist futsch. Das ist nun mal so, auch durch das Vorhandensein von Rechtsradikalen in der politischen Szenerie oder rechtsextrem, aber gleichzeitig auch durch die Fehler, die Herr Söder und Herr sein guter Mann in Berlin machen.
Seehofer.
Bei Söder sieht man ja, er hat innerhalb von wenigen Tagen sich um 180 Grad wieder gedreht. Ist interessant, wie schnell und flexibel diese Leute sind. Die Umfragewerte sind runtergegangen, schon hat man sich verändert. Und jetzt dieser Marsch durch München, wobei München eben nicht Bayern ist, da ist ja schon immer auch ein SPD-Oberbürgermeister. Mhm. Aber hier gibt es ein ziemlich starkes bayerisches Potenzial gegen diesen Kurs. Ich glaube, mit Blick auf Österreich, das, was die CSU macht, wird nicht helfen. In Österreich, wir merken es ja, ist die rechtsradikale Truppe ja schon ziemlich stark. Bei den Präsidentschaftswahlen haben die fast ihren Kandidaten durchgekriegt. Das heißt, fast die Hälfte der Bevölkerung wollte damit stimmen. Das heißt, das, was die sich so vorstellten, an die Brust nehmen und vielleicht ein bisschen hätscheln und dann entzaubern, das funktioniert in diesem Teil offensichtlich nicht. Und was noch viel schlimmer ist, natürlich ein Stinkzieher zu verstinken, das heißt also noch schlimmer, radikaler aufzutreten. Das schreckt natürlich auch in der CSU gemäßigte Kräfte ab und das haben die jetzt zu spüren bekommen bei diesen Umfragen. Allein das Verhalten gegenüber Frau Merkel, Seehofer, das ist bei vielen Leuten sehr unangenehm aufgestoßen und Leute, die Zanken, Streit suchen, werden nicht gewählt. Also insofern, die CSU muss sich nicht neu erfinden, aber in eine ganz andere Richtung.
Herr Lochthofen, abschließend noch, was uns verbindet, was wir als Gemeinsamkeit haben, dass wir nicht die super Fußballfans sind. Andererseits wird jetzt dieser Fußball oder war auch immer irgendwie politisch und jetzt der sogenannte Rücktritt von Özil, hat der eine politische Komponente oder zumindest eine gesellschaftspolitische?
Ja, selbstverständlich. Er wirft ein Schlaglicht auf die Gesellschaft hier. Also erstens, dieser Eindruck, der jetzt erweckt wird, Özil hätte die Fußballweltmeisterschaft allein verloren, ist unsinnig. Er war sportlich nicht auf der Höhe, war nicht gut. Aber die meisten Mitspieler waren noch viel schlechter. Das lässt sich jetzt nicht nur durch den Eindruck, den Sie oder ich haben, belegen, sondern das lässt sich durch Pässe, durch angekommene Bälle, durch jetzt gewonnene Zweikämpfe, das lässt sich ja heute statistisch alles nachweisen. Also Özil war einer der Besseren und in einer schlechten Mannschaft. Jetzt ihm die ganze Verantwortung zuzuschieben, ist schäbig einfach. Das ist einfach auch von dieser ganzen DFB-Spitze, aber auch von Teil der Kommentatoren. Und ich finde auch von der Mannschaft schäbig. Die müssten sich vorhin stellen und sagen, der hat Blödsinn gemacht mit dem Erdogan. Das ist eine dumme Geschichte gewesen, ist auch nicht zu entschuldigen. Nur, in Russland gibt es eine Redensart, ein Sprichwort, wie so in so einem Märchen. Der Vater hatte einst 3 Söhne, 2 Kluge und einen Fußballer. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt.
Sagen Sie es mal auf Russisch, das klingt bestimmt schön.
У отца было 3 сына, 2 умных. Eher den Footballist.
Ah, okay.
So, das heißt, wir müssen ja keine philosophischen Äußerungen von Fußballspielern erwarten. Und auch die Vorbildwirkung ist nur begrenzt, wenn ich an die saufenden, raufenden Basler, Breitner, Netzer, Ferrari und so weiter, was waren das für Vorbilder, die werden heute noch verehrt und geliebt. Das ist alles Quark, was da drumherum geschrieben wird. Der hat einen Fehler gemacht, aber jetzt ihn in diese Richtung zu drücken, ist unsinnig. Das ist auch natürlich ein Ausdruck von Rassismus, gibt gar keine Frage. Schauen Sie sich doch mal an, wenn Sie die französische Mannschaft, die Weltmeisterschaft gewonnen haben, nehmen, oder von mir aus die englische, die seit langem immer frisch aufgespielt hat, wenn Sie da die Spieler mit Migrationshintergrund, die ja eigentlich dokumentieren, dass hier etwas Positives passiert ist, wenn Sie die rausnehmen, spielt der Rest der Mannschaft so auf dem Niveau von Rot-Weiß Erfurt. Das heißt, Deutschland hat die Weltmeisterschaft in Brasilien auch vor allem durch junge Burschen, die mit Migrationshintergrund aus der Türkei wie Özil kamen, mitgewonnen. Ohne Özil hätten sie das nicht gewonnen. Das heißt, jetzt das rumzudrehen, zu sagen, das ist der Buhmann, das ist eine solche Unverschämtheit. Insofern hat er vollkommen richtig konsequent gehandelt. Also macht doch euren Krempel alleine hier. Er ist genug unterwegs in England, woanders, der wird schon seinen Weg machen. Dass er mit Blick auf Erdogan Mist gebaut hat, das ist gar keine Frage, aber dazu sind eben Fußballer oftmals schlecht beraten und zweitens nicht gerade politisch klug.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch, ich bedanke mich, wünsche eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.
Ich wollte nur noch einen kleinen Nachsatz machen. Ich war ja die Woche bei einer Vernissage in der Kunsthalle, da ging es um eine Fotoausstellung von Elena Kaufmann und einen schönen Katalog, wo meine Frau den Text mitgemacht hat. Und da kam eine Professorin auf mich zu aus Kanada, die auf Englisch mit mir gesprochen hat. Und die hat mit Begeisterung darüber berichtet, dass sie, Herr Rose und mich, einmal in der Woche hört.
Oh, ein Ding.
Können Sie sich vorstellen?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Was es für schöne Erlebnisse gibt. Also insofern, alles Gute an unsere Zuhörer. Bleiben Sie dran.
Danke, tschüss.